Hallo und herzlich willkommen bei Mann und Frau im Kontrafunk. Ich bin Julian Adrat.
Und ich bin Kerstin Kramer. Ja, wir starten heute mit zwei Männern und einem Baby. Henrik Streeck sorgt mit Baby-News für Gesprächsstoff und wir schauen uns da an, was eigentlich alles erzählt wird darüber und warum das Thema ist.
Ja, dann neue Woche, neuer Begriff, Late Blooming. Klingt harmlos, aber ist wieder so ein Wort, das mehr erklären soll, als es am Ende erklärt. Wir übersetzen das für Sie.
Danach soll es dann um Felix Banacek gehen und seine neue Männlichkeit. Der Grünchef sagt, er könne es Frauen aktuell nicht verübeln, wenn sie Männern misstrauen. Wir sagen, wir misstrauen grundsätzlich allen Aussagen von Grünpolitikern. Ja, das spart nämlich Zeit.
Ja, und Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt will mehr Geld für die Beamten. Damit das bezahlt werden kann, plant er die Abkehr vom tradierten Alleinverdienermodell. Das haben wir uns genauer angeschaut.
Und zum Schluss, Angriffe auf Journalistinnen nehmen angeblich zu. Woran das liegt, das können Sie sich wahrscheinlich schon denken. Das Problem sind natürlich Männer.
Na dann, los geht's.
Ja, apropos Männer.
Ja.
Zwei Männer und ein Baby.
Ja, war ja die Woche dann doch sehr in den Medien überall. Es ging auf einen Schlag, überall war es. Ich habe es jetzt gar nicht im Detail verfolgt. Also es war ja keine Investigativsache, dass das jemand sozusagen herausgefunden hätte, sondern
nee,
es wurde
die
ja,
haben
wenn
das
ich das
selber
richtig
gepostet.
Ah, das ging über einen Post. Ah, okay.
Beziehungsweise über einen Post und das zitiert wiederum einen Bericht in der Bunten, wo sowas auch hingehört. Also das, was man beim Zahnarzt dann liest,
ja,
brauchte man jetzt diesmal nicht beim Zahnarzt lesen, weil es dann doch so von gesellschaftlicher Relevanz war, dass es dann alle anderen Medien auch übernommen haben oder zumindest viele große, unter anderem die Bild-Zeitung, hat es gebracht, genau, Henrik Streeck und sein Ehemann.
Ja.
Haben ein Kind bekommen.
Genau.
Ein Jung.
Also unser Drogenbeauftragte unserer Bundesregierung und ein weiterer Mann, die haben sich in den USA ein Baby gekauft. So kann man es natürlich auch ausdrücken.
Na, das denkst du jetzt. Ha? Ja, das weißt du ja nicht genau. Die sind halt nur zufällig jetzt gerade in Idaho und warten auf die Papiere vom Kind. Das heißt ja nicht, dass sie sich's gekauft haben.
Ich habe mir eben nochmal Idaho angeschaut, also nur ganz kurz, bin ich auf den, ich dachte mir kurz, was ist denn das eigentlich mit dem Idaho da, bin auf den Wikipedia-Artikel und es ist ja ein traumhaftes Fleckchen Erde, sag ich mal, da oben im Nordwest der USA, ja, also weiß nicht, wie man sich das vorstellt, so, ne? Tolle Bilder und wenig Menschen.
Bald noch eins weniger, aber es war ja auch nur ganz kurz da.
Ja, nee, das schien ja nur kurz zu sein, aber das hat sich so als Mekka des Menschenhandels entwickelt.
Ja, tatsächlich ist es ja in Idaho, unter anderem in anderen Bundesstaaten der USA ja auch, Leihmutterschaft eben legal. Und zwar auch die kommerzielle Leihmutterschaft.
Ist ein großes Business. Aber vielleicht, bevor wir vielleicht noch etwas zum Business sagen, dann dieser Sturm der medialen Lüge. Also ich habe natürlich gleich mich erinnert an oder wurde erinnert an unsere Neonazistin, Mala Svenja. Es ist eine ähnliche Fake News, das passt so gut, ja, Falschaussage. Früher hat man es Lüge genannt, jetzt heißt es falsche Tatsachenbehauptung oder wie auch immer. Zwei Männer wurden also hier Väter. Das haben ja alle exakt so gebracht. Also zwei Männer wurden Väter. Familiennachwuchs für die beiden Herren.
Na, beziehungsweise, wenn der Fokus da jetzt nicht so drauf war, dann zumindest gab es nie einen Fokus auf der Mutter. Also das wurde gar nicht in Frage gestellt. Wie geht denn das überhaupt, dass die zwei Typen da jetzt so ein Baby haben? Da muss es ja noch eine Mutti geben. Die war unsichtbar, die gab's nicht. Also liebe Frauen, die ihr immer dafür seid, dass oder dafür kämpft und auf die Straße geht und rumbrüllt und Schilder hochhaltet und Demos organisiert gegen die Unsichtbarkeit von Frauen oder das Sichtbarmachen von Frauen. Hier jetzt an der Stelle ist eine Frau sehr, sehr unsichtbar gemacht worden, die ziemlich bedeutsam ist für diesen Vorgang, dass dieses Kind auf die Welt gekommen ist. Und ich würde sogar mal behaupten, wenn wir jetzt dabei bleiben, es ist Leihmutterschaft, es ist ziemlich wahrscheinlich eine Leihmutterschaft, sind es wahrscheinlich sogar zwei Frauen, die hier unsichtbar gemacht wurden. Zum einen nämlich die Leihmutter, die das Kind ausgetragen hat in Idaho und zum anderen die Eizellspenderin, die ziemlich oft bei Leihmutterschaft eine andere ist, damit ja keine Bindung oder so wenig Bindung wie möglich zwischen der Mutter und ihrem eingesetzten Ei da entsteht. Ja, ja, das wird tatsächlich gerne so gemacht.
Das ist die Motivation dahinter.
Das ist eine der Motivationen.
Ja,
also klar, das ist nicht wirklich dein Baby, du trägst es wirklich nur aus. Das hat mit dir genetisch nichts zu tun. Damit wird das ein Stück minimiert, was natürlich Quatsch ist. Jede Frau, die ein Baby in ihrem Bauch hatte, weiß, dass diese emotionale Bindung jetzt nicht zwingend über die Genetik läuft, sondern einfach, weil da ein Mensch in dir heranwächst und strampelt und bemerkbar ist. Also du lebst ja mit dem Kind dann 10 Monate zusammen. Also das ist der eine Grund, genau, diese weniger starke emotionale Bindung, ne, damit es leichter fällt, das dann abzugeben, weil sie muss es halt abgeben nach der Entbindung. Oder meistens machen die ja dann auch einen Kaiserschnitt. Und das andere ist...
vorzustellen, das ist so grausam. Ich hatte es die Meldungen die ganze Zeit über, hat ja auch dazu gepostet, aber jetzt gerade sich das nochmal vorzustellen, also, es ist so unglaublich. Auch, dass eine Frau tatsächlich dann Brutkasten sozusagen sein kann für ein Mensch, der nicht mit ihr verwandt ist, also Wahnsinn.
Ha? Das macht ja auch das Gesundheitsrisiko immer noch mal höher, also Stichwort Abstoßung und sowas. Aber da sorgen ja dann die Medikamente dafür. Ich wollte noch kurz diesen zweiten Punkt, warum das aus marktwirtschaftlichen Gründen natürlich sehr nachvollziehbar ist, wenn man da zwei verschiedene Frauen im besten Fall nimmt. Weil die, die das Kind austrägt, ist im besten Fall einfach schon mal Mutter gewesen, hat schon mal ein paar Geburten gemacht oder wenigstens eine Schwangerschaft und Geburt schon mal durchgestanden. Das heißt, die ist sozusagen als Brutkasten sehr gut geeignet. Stabil, robust, ne? Schönes Becken. Das könnten vielleicht so
sicher.
Die...
Gebärfreudig.
Ne? Das können vielleicht die Kriterien sein, warum diese Leihmutter jetzt ganz praktisch dafür ist. Und vielleicht hat sie auch eine finanzielle Situation, die das jetzt nötig macht, da ein paar Euro dazu zu verdienen oder Dollar. Und bei der Eizellspenderin guckt man natürlich sehr viel genauer nochmal hin. Was ist denn ihr Bildungsgrad? Was hat die denn für Abschlüsse? Wie sieht die denn aus? Hat sie blonde Haare, blaue Augen? Ist sie sportlich? Ist sie fettleibig? So, dann kann man das viel besser nochmal auf die eigenen Bedürfnisse abstellen. Nicht selten wird sogar auch geguckt, ob es da irgendeine gewisse Ähnlichkeit gibt in der Physiognomie, damit es dann doch ein bisschen ähnlich aussieht wie der mindestens einer der beiden Partner, der ja nicht genetisch verwandt sein kann mit dem Kind und niemals verwandt sein wird. Also du kannst nochmal viel genauer das Wunschprodukt produzieren und vorherbestimmen, wenn du das auch noch trennst.
Ja, das ist die Hochform des Feminismus.
Ja, die unsichtbaren zwei Frauen.
Ja, einerseits natürlich die Neonazistin, die im Frauenknast landet, oder dann hier die zwei Väter, die die Frauen unsichtbar machen und keiner fragt nach. Also sie sagt, Männer, alle Männer sollen sich schämen. Warum nicht? Also hier hat man ja wirklich so eine Hierarchie. Ich sag mal, des säkularen Extremismus. Opfer sein ist ja Trumpf. Also je mehr du Opfer bist, desto mehr bist du Trumpf. Ist eigentlich recht einfach nachzuvollziehen. Das größte Opfer, das ist dann nicht der Schwarze und nicht der Palästinenser, sondern auch nicht der Behinderte. Es ist dann vielleicht doch der Homosexuelle, denn ihm bleibt ja dann das Wertvollste versagt, auch wenn die Linke sozusagen Kinder hasst, ja, aber dann mit der Regenbogenbrille schauend, dann doch wichtig, Kinder zu haben, ja, ist ein Wunsch. Und wie ungerecht ist diese Welt, wenn also Menschen dieser Wunsch versagt bleibt und nicht nur dieser Wunsch bleibt ihnen versagt, sondern in Verbindung also mit ihrer Sexualität, in Verbindung mit dem Schöpfungsakt, mit dem Vermeintlichen, bleibt er ihnen versagt. Wie ungerecht ist diese Welt? Also hast du dann den Schwulen sozusagen als das oberste Opfer. Anders kann ich mir schlecht erklären, dieses absolute Schweigen. Ich meine, klar, man hat dann die Emma oder ein paar alte Feministen alter Schule, ja, aber die gesamte Medienlandschaft, die laufen ja alle komplett damit und es gibt keinen Piep zur Mutter.
Ja, die waren auch alle so beseelt vor Glück, ne? Das Babyglück bei Hendrik
Streeck.
Ja, eben.
Ich fand das ein bisschen erschreckend. Ich musste dann auch an diese schrecklichen Nachrichten denken. Die haben wir ja hier in Deutschland gar nicht gehört. Das war ja letztes Jahr zum Beispiel, da wurde Baby Preston Davy 14 Monate von seinen Adoptivvätern zu Tode vergewaltigt. Klar, absolut krasser Fall, absoluter Wahnsinn. Aber es scheint nicht der einzige Fall zu sein, wo solche schrecklichen Dinge passieren. Man bekommt dann die Meldung aus den USA regelmäßig, wo sich solche Geschichten nochmal mehr häufen. Ja, dass auch pädosexuelle Straftäter sich ein Baby kaufen. Und es schaut ja keiner hin. Also wenn ich das öfter, ja, den Menschenhandel, den Baby kaufe, wenn ich es möglich mache, es scheint ja auch gar kein Problem zu sein, ob ich da als Single hingehe oder als Paar oder heterosexuell, homosexuell. Hast du die Kohle parat, dann geht's los.
Na, kommt halt aufs Land drauf an, genau. In Amerika hast du natürlich weniger Schwierigkeiten, auch als homosexuelles Paar dir ein Kind zu kaufen. Da ist es halt nur vergleichsweise recht teuer. Also da musst du schon einen sechsstelligen Betrag hinlegen, um so ein Kind zu bekommen. Wohingegen du in der Ukraine zum Beispiel für deutlich, deutlich weniger Geld an so ein Kind reinkommst. Da redet man eher so über 30.000 Euro. Aber da ist das mit homosexuellen Paaren ein bisschen schwieriger. die vermitteln eben vorzugsweise an heterosexuelle Paare. Aber das ist ja jetzt auch heutzutage nicht mehr so ein Problem, dann halt mit der Freundin dahin zu fliegen und sich als Ehepaar, also als Paar auszugeben, als heterosexuelles Paar. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, machst du das in Amerika.
Ja.
Musst da, wie gesagt, ein bisschen mehr bezahlen. Ja, ich finde ja, also die Beispiele, die du gerade genannt hast, das ist ja wirklich dann die Spitze dieses grauenvollen Eisberges. Soweit muss man meines Erachtens noch nicht mal gehen, also diese Grausamkeit, sich da hineinzudenken. Es ist ja schon weit vorher ein riesiges Verbrechen, was da passiert. Also man muss ja nur mal, ich hatte das jetzt in der NZZ, in ihrem Newsletter, hatten die dieses Gedankenexperiment gemacht. Man muss sich ja nur mal vorstellen, wohlhabendes Paar aus Deutschland macht eben einer Mutter in Idaho, die in finanziellen Schwierigkeiten steckt, ein Angebot, dass alle Sorgen beseitigt werden, Hauskredit abbezahlt, Kinder können aufs College, Frau hat endlich Luft zum Atmen, der Preis dafür, sie überlässt dem Paar eine Niere. Ich würde sagen, jede Zeitung würde schreien, das geht nie, das kann er doch nie machen, weil Organhandel natürlich, wie auch Menschenhandel ja eigentlich, unter Strafe steht. Und ich weiß nicht, Birgit Keller hat das auch mal so schön formuliert, ne? Also wir verurteilen es auf ganzer Linie, wenn Teile eines Menschen irgendwie verkauft werden, wenn irgendein Mensch dazu genötigt würde oder ihm ein Geld angeboten wird, um einen Teil seines Körpers wie die Niere zu verkaufen. Aber bei Leihmutterschaft wird ein ganzes Kind, ein ganzer Mensch verkauft und die Masse schweigt dazu. Also in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das zu Recht komplett verboten, die Leihmutterschaft.
Ja, umso brisanter, wenn also ein, Schreck ist ja Mitglied der Bundesregierung, er ist der Drogenbeauftragte, weiß ja, allein wie das auch wieder klingt, also Drogenbeauftragter kauft sich Kind in den USA.
Ja,
faktisch ist es die Wahrheit und dann über auch die Rechtslage hier umgeht, indem man das halt eben dort macht und ja, wie du eben meintest mit der Niere, es ist in Deutschland ja auch verpönt, selbst einen Welpen, ein Hundebaby unter 8 Wochen wegzugeben. Dann drückt dir das Veterinäramt auf den Pelz. Da kennen die gar keinen Spaß. Aber einen frisch geborenen Säugling zu verwehren, dass er an eine Mutterbrust kommt? Nein.
Na gut, kommt er dann an die Vaterbrust?
Ne? Wird ja nicht nur sozusagen nicht kritisiert. Es wird ja bejubelt.
Ja, das ist es halt. Ja, genau.
Und da muss uns ja zwingend was verloren gehen, wenn wir uns ja über den Begriff der Liebe dann noch nicht mehr einig sind. Also man kann ja diskutieren, ist Atomkraft gut oder falsch oder ab wann sollen Kinder ins Internet dürfen? Ja, Bürgergeld ist gut oder ist es falsch? Aber wir können uns ja nicht einmal einigen auf, was ist Liebe und wo bleibt der gesellschaftliche Zusammenhalt? Eine Basis, eine Diskussionsgrundlage, wenn wir uns da gar nicht mehr einig sind. Die einen sagen Menschenhandel, die anderen sagen, oh Gott, das ist ja das Schönste auf der Welt. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also da gibt es ja immer mehr Videos und Bilder und da diese Influencer, berühmte ja auch in den USA. Der eine, ich habe ein Video gesehen von einem berühmten Comedian in den USA, McAnally heißt der. Der hält das kleine Kind in seinem Arm und das jammert nach der Mama, also macht Mama, Mama. Und man sagt, nee, du hast das falsch verstanden. Du hast Papa und noch ein Papa. Den einen nennen sie Daddy und den anderen irgendwie Pippi oder so. Ja, versuch's noch einmal. Wie einem da nicht die Haare zu Berge stehen können, entzieht sich meinem Verständnis.
Ja, ich hatte mal die Olivia Morell kennenlernen dürfen. Das ist ein Kind, also die ist jetzt eine junge Frau, aber die ist sozusagen aus einem Leihmutterschaftsarrangement entstanden. Das hat sie als Erwachsene dann erfahren oder selber herausfinden müssen. Sie hat immer irgendwie gespürt, es stimmt irgendwas nicht mit ihr und hat dann als Erwachsene eben herausgefunden, dass ihre Mutter nicht ihre Mutter ist, sondern dass ihre Mutter in den Staaten lebt, in Amerika. Und inzwischen hat sie auch Kontakt zu ihr. Und sie sagte das mal, an ihr klebe ein Preisschild. Also was macht das mit den Kindern?
Mhm.
Wir haben ja hier auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sehr, sehr viele Verlierer in dem Ganzen. Auch wenn das zunächst hier von unseren Medien ja als das große Glück hier verkauft wird. Aber unterm Strich hast du lauter Verlierer. Und einer ist eben auch das Kind, dem ein Leben lang mindestens die Mutter vorenthalten wird. Wie gesagt, der Brutkasten zum einen und dann die Mutter vorenthalten, die wird sie ja wahrscheinlich nie kennenlernen. Das wird ja dann auch manchmal nämlich so erzählt, ja, aber unsere Söhne oder unser Kind, unser Sohn hat super Kontakt zu seiner Leihmutter. Ja, das ist aber auch nur, in Anführungsstrichen, die Mutter, die das Kind auf die Welt gebracht hat, mit der sie genetisch verwandt ist, die aus dem Katalog. Zu der besteht dann in den allermeisten Fällen nämlich wirklich kein Kontakt. Und wenn du Pech hast, kannst du die noch nicht mal kennenlernen, weil dann irgendwie die gesetzlichen Bestimmungen so sind, dass du die nie herausfinden wirst können. Und da bleibt halt eine Lücke, eine Leerstelle. Im Übrigen war der Streeck nicht der erste Bundestagsabgeordnete, der sich ein Kind per Leihmutterschaft gekauft hat, sondern das hat schon 2023 ein SPD-Politiker namens Johannes Arndt gemacht. Auch er in einer Beziehung mit einem Mann.
Ja, es klingelt ganz dunkel nur bei mir.
Und dadurch, dass es in Deutschland anders ist als in Italien, seit Meloni an der Macht ist, hat sie vor 2-3 Jahren eingeführt, dieses Gesetz, dass es nicht nur verboten ist, selber Leihmutterschaft hier im eigenen Land in Anspruch zu nehmen und sich ein Kind zu kaufen oder das anzubieten oder eben von Ärzteseite das dann auch durchzuführen, sondern es ist eben den Italienern auch verboten, sich im Ausland ein Kind zu kaufen. Weil das Problem in Deutschland ist ja, wenn die Eltern dann oder die Väter oder das Paar dann mit diesem gekauften Kind wieder hier zurück nach Deutschland kommen, kommen die ja mit den Papieren, die denen dann im Ausland für eben viel Geld ausgestellt worden sind, wo dann eben drin vermerkt ist, dass Herr Streeck und sein Partner die Väter sind von dem Kind. Mutter ist dann, gibt es dann eben nie.
Irre.
Und in der Regel wird das anerkannt, weil man das wiederum dem Kind nicht zumuten könne, dass es keine Eltern hat oder so. Unklar bleibt, wer die Eltern sind. Ist ja auch in der Sache richtig. Ja, aber man muss den Schritt davor gehen. Dann darf es eben gar nicht erst möglich sein, dass sowas überhaupt hier passiert. Weil klar, dann nutzen es die Leute aus und dann wird das auch gemacht. Also nur ein konsequentes internationales Verbot von Leihmutterschaft unterbindet dann diese Praxis. Und da kann das, das ist nämlich auch immer dieses Argument, ja, in Amerika, das ist alles supi und schön und den Leihmüttern geht's gut und ach, es gibt doch auch eh altruistische wie in England oder sowas, alles haben sich lieb und die machen das ja aus wirklich tiefen Motiven der Liebe und Zuneigung und sowas. Da wird niemand ausgebeutet und sowas wie in Thailand oder sowas, so das sind, nee, das wollen wir ja nie, deswegen wollen wir es ja gerade eben unter diesen tollen Gesetzmäßigkeiten machen. Das passiert aber, egal wie du die Regelungen findest, wirst du immer Ausbeutung haben. Wirst du immer diese Bedingungen haben, unter denen man wirklich nicht möchte, dass Menschen leben müssen. Also wie kam ja mehrfach raus, Thailand, Indien und andere, auch in der Ukraine im Übrigen, dass den Frauen die Pässe abgenommen werden, dass die in solche Unterkünfte gesteckt werden, dass die einen strengen Ernährungsplan haben, Zwangsabtreibung, wenn das Kind nie so ist, wie es sein soll oder wenn aus Versehen Mehrlingsgeburten sind.
Ja, genau, da gibt es so diese Story, kennst du bestimmt, ne, wo die dann recht spät im Ultraschall gesehen haben, dass dem 2 Finger fehlen. Und dann wurde die Leihmutter gezwungen, die wollte das noch, aber wurde gezwungen abzutreiben, dass sie auch dann dazu verpflichtet. Oder sie hat nicht abgetrieben. Jedenfalls gibt es diesen prominenten Fall.
Baby Gammy gibt's, genau. Da hat sie es dann bekommen und das war dann Downy, also Trisomie 21 Kind. Und die, ich glaube, australischen Bestelleltern wollten das Kind dann nicht haben, haben es nie abgeholt.
Mhm.
Und da hat sie es dann alleine großgezogen oder zieht es eben noch alleine groß. Mit ganz, ganz vielen Spenden ist das auch möglich. Aber ja, das ist dann, ne, was ist, wenn mir das Auto nicht gefällt? Wenn mir bestimmte Teile an dem Auto dann nicht gefallen? Okay, dann will ich es doch nicht, bitte. Nehmt es wieder zurück, ja?
Und da fragt dann auch kein Journalist, ja? Also da könnte man aber fragen, weil es gibt ja diese Agenturen, die dann, weiß ich, auch Sachen anbieten wie, wenn es vor dem 2. Geburtstag stirbt, dann habt ihr nochmal Anspruch auf Ersatz.
Ja.
Wie ist die Police unseres Drogenbeauftragten? Fragt kein Journalist.
Ja.
Wenn Männer Männer lieben, dann dürfen oder sollen Babys ohne Mutter sein. Das ist die Prämisse.
Ja, dabei ist ja sogar, ich hatte jetzt nur gelesen nochmal, in dem Zuge, dass die CDU da ja eine ziemlich klare Haltung dazu hat, was die Legalisierung von Leihmutterschaft anbelangt. Und
hat aber keiner was gesagt, oder? Also ich habe gesucht.
Ich habe jetzt auch niemanden,
in
dem
gefunden.
Zusammenhang habe ich nichts gehört, nee.
Nicht einer, der sich irgendwie mal so öffentlich positioniert hätte und gesagt hätte, so finde ich nicht so gut, finde ich nicht gut.
Nee, ganz im Gegenteil. Wenn du irgendwo Kritik äußerst, so wirst du sofort angegangen als homophob. Ne? Also du gönnst dann dem schwulen Pärchen das Glück nicht.
Ja, klar.
Du Homophober.
Du bist der allerschlimmste Menschenfeind, den du dir vorstellen kannst. Also das ist für die das Allerschlimmste.
Du gönnst denen das bloß nicht.
Ja, du bist dann missgünstig. Ne? Wie heißt die Journalistin, die das geschrieben hatte? Mensch, sie hat die Kommentare gesehen. Was für eine Missgunst? Nein. Nein, ich bin nicht missgünstig. Ein Baby hat ein Recht auf eine Mutter. Ja? Ein Mensch ist keine Ware.
Ja, und niemand hat ein Recht auf ein Baby, genau.
Ja, genau.
Ja, da war auch in der Emma, das ist aber jetzt nicht aktuell, das war schon vor 2 Jahren, aber ich bin jetzt über einen Artikel darauf gestoßen. Die hatten ein Interview gehabt mit einem homosexuellen Mann, der sich fast mal ein Baby gekauft hätte, also der die Leihmutterschaft mit seinem Partner dann in Anspruch nehmen wollte. Und dem sind aber zunehmend Zweifel gekommen, ob das gut und richtig ist, was er da tut. Und das ist ein wirklich sehr, sehr lesenswertes Interview, weil das nochmal so ein bisschen auch so die Insights gibt, was da eigentlich abgeht, was ist mit den Agenturen, hat er auch erzählt. Die hatten dann Kontakt zu so einem Spanier, der gerade eine Agentur für Leihmutterschaft aufgemacht hat und der rief dann an und meinte, ja, der hätte hier Flatrate-Aktion, $20,000 und dann könnte er alles inklusive und muss dann jetzt nur noch ganz schnell zustimmen und sowas.
Irre.
Und der war ja dann in ganz viel so Communities von vorzugsweise eben homosexuellen Paaren, die eben per Leihmutterschaft ein Baby haben wollten. In ihrem Freundeskreis war das nämlich auch so gewesen, dass da mehrere Paare eben dann schon mit Babys durch die Gegend karten. Und jedenfalls gab es dann so einen Post von so einer Leihmutter. Ich hatte ja vorhin gesagt, die sollen ja am besten schon Kinder haben, damit man weiß, die kriegt das hin mit der Schwangerschaft und das klappt bei der auch. Jedenfalls hatte die ein Foto gepostet, wo die mit ihren leiblichen Kindern Achterbahn fahren war in einem Freizeitpark. Und dann muss wohl ein übelster Shitstorm unter diesem Bild abgegangen sein. Wie kann sie nur raus aus der Achterbahn? Die muss sofort verklagt werden. Die kann doch da als Schwangere nicht Achterbahn fahren. So, und da muss jetzt die Agentur ran und so. Und haben sich da wahnsinnig aufgeregt. Und der meinte halt auch ganz prinzipiell, ist so der Ton gegenüber, insbesondere der Leihmutter, sehr, sehr rau.
Abartig.
Während die sich ja nach vorne immer so liebend und toll und so menschenfreundlich gerieren, sei aber diese Rollenverteilung doch sehr, sehr klar. Ne? Also sie bezahlen, sie sind Kunde und die zahlen ja, wie gesagt, wenn die das in Amerika machen, nicht wenig. Das geht mit 130.000 Euro los, aufwärts,
ja,
ne? Je nachdem.
Und weißt du, dafür arbeiten wir hier in Deutschland. Also hier ist ja auch Strick verdient natürlich Steuergeld.
Achso, du meinst,
erwirtschaftet
unsere Steuergelder sind da jetzt in die Leihmutter geflossen.
Der Mann, mit dem er das gekauft hat, der ist im Bundesgesundheitsministerium angestellt, also ist auch im Staatsdienst. Auch ganz interessant, vielleicht nochmal den Hintergrund. Streeck als Drogenbeauftragter hat ja neulich auch in der Talkshow gefordert, auch keine teuren Medikamente mehr für alte Menschen. Ja, aber die 100.000 oder die 150 oder weiß ich nicht was für ein Baby, die hat man als Bundestagsabgeordneter. Offensichtlich. Wo du meintest, in der Emma gab es was Gutes. Es gibt ja wirklich nicht viel. Roland Tichy, da gab es auch einen wunderbaren Beitrag. Man kann die guten Beiträge wirklich in der Hand abzählen. Es ist erschreckend, aber umso mehr leuchten diese Perlen, die man dann doch in der Gülle der medialen Landschaft findet. Ja, gehen wir weiter zu einem anderen großen Glück, wie das hier heißt, oder wie das Sina Wagner ausspricht. So bezeichnet sie ihre Ehe, die sie hatte. Hier ein Feature in der Welt. Und ja, sie hat geheiratet, die Sina Wagner, ist nicht ihr echter Name, sie will ihren Ex-Mann und ihre Töchter natürlich schützen. Sie hat geheiratet und aber immer schon so gedacht, boah, sie wurde erst das Gefühl nicht los, oder rückblickend den Gedanken, etwas stimme mit ihr nicht. Und hat irgendwann es gar nicht mehr ausgehalten, als die Kinder dann aus dem Haus waren. Hätte ja wieder, können wieder was starten, irgendwie was Körperliches, was Sexuelles zwischen den beiden. Das war aber nicht so. Und sie wurde regelrecht depressiv, kam in eine Klinik, hat eine Frau kennengelernt. Und danach war klar, mit ihrem Mann, da kann sie nicht wieder zurück. Und dann haben sie auch sich das alles gut überlegt und Argumente zusammengekarrt, um mit den Kindern, mit den beiden Töchtern zu sprechen. Und die eine hat das irgendwie hingenommen und die andere ist weinend aus dem Zimmer gelaufen. Und das Verhältnis mit der sei bis heute schwierig. Late blooming, wie das hier genannt wird. Also es geht darum, dass man Talente erst spät entwickelt.
Ah, okay, mir sagte der Begriff gar nichts. Also für mich war der komplett neu.
Ja, Late Blooming zum Beispiel, Albert Einstein gilt als Late Bloomer.
Aha.
Ja, weil der als Kind irgendwie erst spät gesprochen habe.
Weil eigentlich ist Blooming ja Erblühen.
Erblühen, spätes Erblühen. Okay. Ja, wird eigentlich nur dafür verwandt, um besondere Fähigkeiten und Techniken zu beschreiben, die also Menschen erst spät entwickelt haben. Thomas Edison gilt als ein Late Bloomer. Alan Rickman, der hat seinen Theaterdurchbruch erst in den 40ern gehabt. Oder, wen kennt man denn hier noch? Grandma Moses, eine Frau, die erst mit 70 angefangen hat zu malen.
Ach, dann habe ich ja noch Chancen.
Eben, es gibt hier wirklich noch Hoffnung in jeglicher Hinsicht. Also hier ist das Late Blooming, aber wenn dann eine Frau sagt so, nö, ich bin jetzt lesbisch.
Na gut, aber entdeckt sie ja auch ein Talent, weißt du?
Sie entdeckt ein Talent und übrigens öfter als Männer. Also wir haben hier einen richtigen Gap, ja? Ein Late-Blooming-Gap, weil vor allem Frauen finden erst spät in ihr wahres lesbisches Ich. Und hier wird zum Beispiel zitiert ein Hans-Jürgen Voss, der sagt, die sexuelle Orientierung werde oft bei Männern sehr einfach gedacht. Also er sagt, dass weniger Männer spät schwul werden, liegt einfach an homofeindlicheren Einstellungen unter Männern. Männer hätten da eine stärkere Abneigung gegen. Das sähe man eben an den gleichgeschlechtlichen Beziehungen im Fußball, bei den Frauen total akzeptiert, bei den Männern noch immer ein No-Go. Also sexuelle Orientierung werde oft sehr einfach gedacht. Und das ist wieder so ein Satz, über den ich gestolpert bin. Mir dachte so, wow, das ist ein klassischer Satz aus dem säkularen Extremismus. Was heißt denn einfach gedacht? Nein, was vergessen wurde, ist, dass Sexualität hat erstmal auch Folgen hat. Also eine Frau wird schwanger mitunter und dann muss sie sich übergeben und ihr geht's schlecht und dann hat sie in der Mitte der Schwangerschaft meistens eine recht gute Zeit und am Ende fühlt es wieder recht schwer und schleppt sich durch die Gegend und dann kommt die Niederkunft und schreckliche Schmerzen und sie gebiert das Kind und hat eine große Wunde und schläft dann wochenlang mitunter nachts nicht länger als 2 Stunden am Stück. Da muss man gar nicht viel denken. Es hat halt Folgen, Sexualität. Und jetzt gehen bald die geburtenstarken Jahrgänge in Rente. Und dann werden die Zeiten auch irgendwann wieder härter. Und ich bin mir nicht ganz sicher, also hier Heinz-Jürgen Voss ist ein Professor für sexuelle Bildung, ein Professor.
An der Uni in Merseburg, ja, das ist ja so eine Hochburg. Oder das ist die Ausbildungsstätte für Sexualpädagogen und Sexualwissenschaftler.
Ich wage zu prophezeien, die härteren Zeiten, in die wir schlittern, da wird es keine Professoren mehr für sexuelle Bildung brauchen, die sich gegen Homophobie im Fußball stark machen. Ich habe ein Video gesehen.
Oder umgekehrt kurz formuliert, solange es diese Professoren gibt, geht es uns noch viel zu gut.
Geht es uns noch verdammt gut, ja. Ich habe ein Video gesehen, wo er in der Katholischen Akademie in Bayern einen Vortrag hält.
Über?
Naja, über Sexualität. Er will halt den Menschen etwas mitgeben. Und wie muss man sich das vorstellen? Also, ohne jetzt allzu sehr auf Äußerlichkeiten zu gehen, aber ein Mann halt...
Schön ist er nie.
Nein.
Das willst du damit sagen. Er ist keine Schönheit.
Schön. Und es muss ja auch keiner schön sein. Man muss auch kein Hemd tragen und vielleicht ein Sakko, wenn man einen Vortrag an der Akademie hält. Man kann dann mit einem schlapprigen Pulli kommen. Und es wäre ja auch alles irrelevant. Aber das sind halt die Leute, die schon Kindern erzählen, sie könnten ihr Geschlecht wechseln. Das sind die Leute, die der Gesellschaft erzählen, die biologischen Realitäten zählen nichts. Also wenn ich hier auf seine Homepage gehe... Da kommt gleich, ja, we believe auf seiner Start-Homepage, we believe Black Lives Matter, no human is illegal, love is love, women's rights are human rights, science is real, water is life, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Also alle Kampfbegriffe der Woken-Bewegung aus den USA.
Aber ich habe auch noch einen Kampfbegriff bei ihm,
ja,
der
mal.
Bei mir sofort aufploppte. Er hat seine Promotion nämlich von Rüdiger Lautmann abnehmen lassen. Das war sein Erstgutachter. Sagt dir Rüdiger Lautmann was?
Nee, sag mal.
Rüdiger Lautmann ist Autor des Buches Die Lust am Kind, Porträt des Pädophilen. Da geht es um einen Pädophilen, der beschreibt, ja, wie es ihm so damit geht. Und es ist ein sehr, sehr verständnisvolles Buch für diesen Pädophilen. Nicht ohne Grund heißt es ja auch einfach Die Lust am Kind. Und der hat seine Promotion abgenommen über Geschlechterdekonstruktion aus biologisch-medizinischer Perspektive, gefördert im Übrigen von der linken nahen Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Die natürlich für Steuergeld lebt, wofür wir alle zahlen. Und ja, Die Lust am Kind, ja, solche Leute, das ist ein aktueller Artikel in der Welt, ja, der dort seine Expertise geben darf, als Experte geführt wird. Es ist hanebüchen. Unsere Studien zeigen, dass junge Menschen zwischen 17 und 24 Jahren oftmals traditionelle Vorstellungen von Beziehungen haben. Sie haben hohe Ideale wie Treue, sagt er. Im Gegensatz zu also den Menschen, also ihre Homosexualität erst im
Late-Bloomer.
Die Late-Bloomer. Ja, Treue. Treue ist anscheinend ein Problem. Ja? Mögen sie nicht, unsere Professoren für sexuelle Bildung.
Gott, dann könnten die ja vielleicht auch noch glücklich werden.
Ja, schlimm.
Nee,
ne?
Weil apropos Glück, also ich habe mich dann wirklich gefragt nach dem Artikel, also der endet ja doch ein bisschen erbärmlich oder traurig. Also es ist, ja,
furchtbar,
es ist
ja
keine Happy-End-Geschichte, die da erzählt wird, sondern am Ende wird die Frau beschrieben, dass sie dann jetzt alleine und ärmer lebt. Also sie lebt jetzt nicht etwa in einer glücklich berauschenden Beziehung und hat jetzt ihr spätes Glück gefunden, ihr Late-Blooming-Moment. Sie blüht wie eine junge Rose. Nee, die welkt eher dahin, wie so eine vergessene Kornblume. war so mein Gedanke. Und sie ist ja nicht die Einzige, die unglücklich ist in dem ganzen Ding. Also wie gesagt, bei ihr jetzt schon mal nie, dass man sagen könnte, okay, die hat das entdeckt und dann endlich raus aus der Beziehung, war schon immer lesbisch oder bi oder sowas und jetzt endlich erlebt sie ihren zweiten Frühling. Nee, gar nicht. Und das wird ja immerhin so schonungslos auch beschrieben. Sie lebt alleine und ärmer, sondern wir haben jetzt noch ihren Mann, also ihren Ex-Mann, der nie ganz glücklich mit der Situation ist, der aber als sehr verständnisvoll ja hier beschrieben wird, ein bisschen wie eine Randfigur. Ich habe gedacht, oh Mensch, hätte er ihn mal auf den Tisch gehauen.
Es ist komplett irrelevant, der Mann.
Ja, er sagt ja auch, sie soll, ach, sie ist nicht nur ärmer, sie lebt mit Schuldgefühlen, das kam ja noch dazu, genau. Also mit großen Schuldgefühlen, ob sie nicht hätte die Beziehung doch behalten sollen und statt sie zu zerstören. Und er sagt aber, nee, und die Mädels, die werden das schon dann, also die Töchter werden das schon irgendwann verstehen und ist schon alles gut. Also dachte ich, oh Mensch, Junge, mal einen Arsch in der Hose, es geht hier um was. Und von den beiden Töchtern, du hast es vorhin beschrieben, ist zumindest eine ganz offensichtlich nicht sehr glücklich mit der Situation, die ist rausgerannt und hat geweint. Und dieses, ja, die sind ja nur erwachsen und dann ist
eine
das
homophobe,
so eine
Intolerante.
Ja, genau, das ist es.
Unglaublich.
Nee, die kleine homophoben Bestie, die drückt nur aus, was ihr eben tief auf der Seele liegt. Da ist ein Lebensmodell kaputt, da ist ihr Anker, ihr Halt, ihr Hafen ist mal eben richtig schön zugebombt, weggeballert worden. Und das ist das, was sie beweint. Und völlig zu Recht. Das ist das, wo sie herkommt, das ist ihr Hort. Und diesen Hort gibt es nie mehr. Und den Hort haben sie, insbesondere bei die Mutter, bewusst kaputt gemacht, weil sie irgendwas gespürt hat, weil sie unglücklich war. Ich habe mich auch gefragt, warum war die in der Klinik? Wirklich, weil sie eine unterdrückte homoerotische Neigung hat oder war sie einfach an sich nicht ganz glücklich mit ihrem Leben? Weil es ist, kommt ja eigentlich meines Erachtens gar nicht richtig raus, ob sie jetzt tatsächlich lesbisch ist oder nie einfach nur traurig.
Nee. Man hatte dann immer das Bild im Kopf, wow, jetzt, ja, da wurde ein Mensch befreit und jetzt hat er die ewige sexuelle Befriedigung bis zum Lebensende und alles ist wunderbar. Das greift oft ein bisschen zu kurz. Also grundsätzlich bei der Thematik Frauen, also der weibliche Körper ist uns ja allen irgendwo näher. Also wir alle haben an der Brust gesogen, alle sind aus einem Mutterschoß gekommen. Und natürlich ist der weibliche Körper niemandem fremd. Ich sag mal, niemand kann sich, auch eine Frau kann sich ja eigentlich, was ich meine, so vom Prinzip her nicht von einer Frau ekeln. Wie, ich sag mal, ein Mann, die Vorstellung mit einem Mann, ja, natürlich muss die viel abstoßender sein als für eine Frau die Vorstellung mit der Frau, weil einfach der Körper, sage ich mal, ist so, weißt du, weil der Körper natürlich niemandem ganz fremd sein kann. Aber gleichzeitig ist es ja so, man stellt dann diese beiden Homosexualitäten auch als irgendwie wie auf einer Waage gleichwertig gegenüber. Dabei sind die ja doch zwei völlig unterschiedliche Welten. Also wenn man an die männliche Homosexualität denkt, die ist ja hochgradig promiskuitiv und als AIDS aufkam, ganze Jahrgänge mehr oder weniger sind da hinweggerafft worden, wohingegen man, glaube ich, bei lesbischen Paaren, vor allem im Alter, niemand lebt keuscher oder enthaltsamer als diese Paare, aber das wird ja medial auch gar nicht transportiert. Medial ist es ja quasi, alles ist gut, solange irgendwie irgendwo eine traditionelle Familie kaputt geht. Ha? Das ist der gemeinsame Nenner, dem alles untergeordnet wird. Und da gibt es ja gar keine Kritik daran. Und jetzt in dem Artikel auch wieder, Late Blooming, was für ein Begriff. Ja, also Albert Einstein, entweder bist du Albert Einstein oder wärst mit 60 nochmal lesbisch. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Ja, aber vielleicht hat sie auch einfach nur das Interview mit Felix Banacek gelesen, das übertitelt war, und das ist auch ein Zitat von Herrn Banacek, mit statistisch ist es für Frauen nachteilig, in einer heterosexuellen Beziehung zu sein. Ja, und wenn du das nur oft genug liest, glaubst du es vielleicht selber, kriegst eine Depression, kommst in die Klinik, lernst dort eine Frau kennen, die sagt, verlass deinen Mann. Ja, so ist der Gang. So ungefähr stelle ich mir den jetzt also vor. Nee, genau, gucken wir uns mal genauer an, was der liebe Felix Banacek da gesagt hat, seines Zeichens.
Du sagst immer Banacek. Heißt der wirklich Banacek oder Banacek?
Banacek. Banacek, meine Güte. Ich lese immer nur die ersten drei Buchstaben, den Rest finde ich, der muss ich aber gut anhören dann.
Ich finde das voll okay. Wir bleiben bei Banacek, komm.
Nein, dann mach ich es jetzt richtig. Wenn du mich darauf hinweist, okay.
Ach, ich hätte es sollen lassen, ich find's gut.
Ja, du hättest natürlich, aber das ist wieder deine männliche Art, die du mir entgegenfällst. Du weißt besser, es ist nämlich ein A hingehen, ey.
Mansplaining.
Du, dumme Frau, wieder nie bis zu Ende gelesen. Ja? Da wirft sich die dumme Frau in den Dreck.
Ja.
Gelobbesserung, küsst dem Herrn die Füße dafür, dass er sie auf den wahren Pfad, auf den rechten Pfad zurückgeführt hat. Danke, Julian.
Sprich
dafür.
Keinen grünen Bisexuellen bitte falsch aus, ja? Felix Banacek,
ach, check,
ich nenne ihn jetzt Banacek. Ja, natürlich. Banacek ist bisexuell. Es ist der Wahnsinn. Es ist überall.
Ich werde mir anbiedern hier. Bisexuell, so. Das ist ja schön, aber der hat ja, das offensichtlich schon früher entdeckt, weil der ist ja jetzt auch keine 60, 36 ist er, durfte ich irgendwo nachlesen.
Nee, der ist quasi mein Alter, ja.
Na, ja. Wer weiß, wann dein Late-Bloom-Moment kommt da. Aber wir haben ja wiederum von Herrn Voss gelernt, Männer sind homophob und deswegen entweder outet man sich mit 16 oder man wird es nie erfahren, das Glück der Homosexualität. Ja, also Felix Banacek hat sein Büro neu gestrichen. Wusstest du das schon? Im Farbton RAL 3012. Er nennt die Farbe Flamingo. Ich weiß nicht, warum mir die Welt das mitteilt.
Weil die das toll findet. Ganz einfach. Was ist das für eine Farbe? Also ich habe das RAL hier gegoogelt und RAL 3012, das sieht eher Terrakotta-mäßig aus, ehrlich gesagt. Aber das Bild, das ich hier vor mir sehe, ist einfach quasi ein Rosa. Und so nennt das ja auch.
Flamingo sagt er ja.
Genau. Ja, es ist einfach ein Rosa. Da musste mal sein Büro, ja, sein Bundestagsbüro.
Das ist sein Büro, genau. Da fühlt er sich wohl, der Felix. Hat er sich was Schönes gemacht, ja. Mhm. Ja, also vielleicht kriegt man dann eben so tolle Gedanken, wie er sie in dem Interview ja äußert. Also es ist ein Interview über sich, seine Männlichkeit, seine neue Männlichkeit, seine Vorstellung, wie die Männer so zu sein haben und seine Gedanken, die er sich so über Frauen macht. Und da kommt eben auch der Gedanke mit dem Ja, dass er mit den Frauen, dass die ja alle so skeptisch seien in diesen Beziehungen, das kann er denen ja einfach nicht verübeln, weil Männer einfach Kacke sind. Mhm. Also wenn man es mal runterbrechen will. Also die besteht ja für die Frau immer die Gefahr, dass der Mann gewalttätig wird oder dass ihr irgendetwas Böses will. Und er sagt auch dann, statistisch sind Frauen benachteiligt, wenn sie in einer heterosexuellen Beziehung leben. Sie schlafen schlechter. Ich glaube, wir hatten das mal irgendwann, weil Quarks so eine bescheuerten Kacheln gemacht hat, wie grauselig das überhaupt ist. Aber ich glaube dann sogar für beide, aber noch schlimmer für Frauen, wenn sie eben in einer Beziehung sind. Also sie schlafen schlechter, weil der Mann ja immer schnarcht, was ja stimmt. Mhm. Also, sie verdienen weniger, habe ich dann auch gedacht, okay. Mhm. Sie sind im Alter schlechter abgesichert, nee, aber okay. Leben kürzer und sind weniger zufrieden. Ich habe mir mal den Leben kürzer rausgegriffen, weil die Statistik da sehr eindeutig ist, weil man das ja sehr genau angucken kann. Also die Lebenserwartung für Frauen liegt normalerweise bei 83,2 Jahren, bei Männern 78,5 in Deutschland jetzt. Verheiratete Männer leben 6 Jahre länger als ledige verheiratete Frauen, leben etwa 4 Jahre länger als ledige Frauen. Ja, wüsst ihr jetzt nie, wo er hernimmt, dass die kürzer leben?
Also Moment. Also ledige Frauen leben länger?
Nee.
Nicht länger?
Nee.
Also das stimmte
gar
nicht, oder wie?
Das stimmte gar nicht, er lügt.
Was
er lügt
Liga?
Oder er weiß es nicht besser. Von daher kann ich auch Banacek sagen. Pfiff.
Banacek, ja.
Genau, in der Beziehung profitieren sowohl der Mann als auch die Frau. Der Mann profitiert ein bisschen mehr davon, weil er eben ohne die Frau noch ungesünder lebt, möglicherweise. So, auf jeden Fall ist es nicht nachteilig, in einer Beziehung zu sein. Das findet er aber schon.
Es wäre ja auch, weißt du, es wäre ja auch einfach, also grundsätzlich einfach mal rein biologistisch, evolutionär gedacht, dass es einen Nachteil gibt, wäre ja auch irgendwie komisch. Ja, also das wären ja Millionen von Jahren, wäre die Evolution ja irgendwo schief.
Na, überlege mal, wo wir sein könnten. Wenn das so nie gewesen wäre.
Ach so, meinst du? Okay.
Ja.
Okay. Ach so.
Der wäre schon länger als vorbei.
Wir wären schon längst auf dem Mars, denkst du?
Ja. Da wäre schon irgendeine Frau auf dem Mond gewesen. So.
Ja.
Und auf dem Mars. Überall gleichzeitig wären die gewesen, die Frauen. Wird es überhaupt keine Männer mehr geben.
Aber das sickert halt rein. Also wir hatten ja diese Woche die neue Kriminalstatistik und weiter erschreckend hoch bleiben die Vergewaltigungszahlen. Und da hat Dunja Halali einen Polizisten, und ja, das war der Kriminalbeamte Dirk Peglow, der Vorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter, der dann gefragt wurde von ihr, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Lösung? Ja, am besten für Frauen keine Beziehung mit einem Mann eingehen.
Ja, das ist doch mal ein Tipp.
Beste Sendezeit, ZDF, zwangsfinanziert, Ja, vielleicht auch Erwähnung wert von der lesbischen Hayali, die ja auch das ganz schlimm fand, was Charlie Kirk für ein Typ ist. Ja, ganz schrecklicher Mensch, hält der Frauen die Tür auf und war einfach ein heterosexueller Familienvater. Was ist dein Rat, lieber Polizist? Ja, besser keine. Und dann noch keine Nachfrage mehr, ja? Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Wunderbar, ciao.
Ja.
Wahnsinn.
Nehmen wir mal so hin, genau. Lustigerweise gibt es eine Statistik oder eine Studie, die ist schon ein bisschen her, aber die kam raus, eine amerikanische Studie, dass am gefährlichsten es für Frauen in lesbischen Beziehungen ist, Opfer von sexueller Gewalt zu werden. Ja.
Oh weia.
Ja, darf ich das überhaupt so öffentlich sagen? Aber das waren die Ergebnisse dieser Studie, was soll ich machen?
Naja, ich meine, statistisch sind das ja alles junge Phänomene. Dass man da wirklich statistischen Überblick bekommt, ein bisschen langfristig, mal abwarten. Ja, es ist nicht alles Gold, was Regenbogenfarben glänzt, sag ich mal.
Ich habe ja auch immer gedacht, der Topf Gold wartet am Ende des Regenbogens.
Was ich nicht verstanden habe, dass sich Banaschak wünscht, dass irgendwie die 13-jährigen Jungs doch bitte mit anderen 13-jährigen Jungs mehr kuscheln sollen. Ich meine, wie kann ein deutscher Spitzenpolitiker sowas öffentlich sagen ohne Konsequenz?
Du hast es aber auch ein bisschen zugespitzt. Er kritisiert ja, dass den Männern ihr Selbst oder bestimmte Anteile ihres Selbst durch die patriarchalen Strukturen abtrainiert würden und dass sein Bedürfnis nach Fürsorge, Nähe, Geborgenheit und Verletzlichkeit. Und diese Bedürfnisse seien ja trotzdem noch da. Und dann fragt die Welt nämlich nach, was heißt denn hier abtrainiert? Und dann kommt diese wirklich etwas merkwürdige Äußerung, dass ja in der jungen Arbeit sich das zeigen würde, dass Jungs mit 12, 13 ihre engen Freundschaften mit anderen Jungs verlieren würden. Und dass dann Nähe auf einmal als schwul gelten würde. Während wir hier überall, egal wo du bist, siehst du diese ganzen Jungsgruppen, die sind alle so 12, 13, 14. Enger könnten die gar nicht sein, wie die hier durch die Gegend ziehen mit ihren Cappies und ihren kleinen Täschchens und ihren Handys vor
Gesicht. Ich wollte gerade sagen, ich wollte ihren Handys.
Ja. Aber wie die zusammenhängen und kluckeln und sich anrumpeln und wumpeln. Also ich weiß nicht, wenn das nicht körperlich ist.
Ich verstehe es nicht ganz. Also der Jugendliche, das ist doch gerade die Zeit, wo man anfängt zu pubertieren und dann natürlich auf Distanz zu den Eltern geht und dementsprechend, ja, das draußen.
Ja, die sollen halt kuschelnd im Bett liegen, nicht vorm Lidl rumhängen.
Ja, er scheint die 13-Jährigen schwul zu wollen, um es mal deutlich auszudrücken.
Um das Thema noch ganz, weil ich habe noch einen Abrunder, weil jetzt vor kurzem der Berliner Parteitag war oder Nominierungsparteitag von den Grünen in Berlin, der ja so ein riesengroßes Event werden sollte und dann ja aber irgendwie ein bisschen kleiner ausgefallen ist, weil die Grünen selber schon keinen Bock mehr haben, zu ihrer Sache hinzugehen.
Ja.
Also es waren dann irgendwie viel zu wenig Leute da. Also davon mal abgesehen, dass da einfach kaum noch einer hingeht, wahrscheinlich waren einfach keine Männer auch nicht da, gab es da auch lustige Regeln übrigens.
Oh, tatsächlich.
Und zwar, wenn Frauen hatten so eine Art pinke Karte und wenn sie die gezogen haben, dann wurden keine Fragen mehr von Männern zugelassen an die Kandidaten.
Oh, es ist genial, es ist absolut genial.
Ja.
Wenn man ewig leben würde, ich würde es heute noch in die Grüne Partei eintreten und sowas einfach mal mitmachen. Einfach nur, das ist ja...
Man muss aber vorher einen Workshop zu kritischer Männlichkeit teilnehmen, ne? Weißt du schon.
Das ist ja Theater, das ist ja eine Freakshow, das ist ja, ja eine Parallelwelt. Mehr als Satire.
Ja, ne, man ärgert sich ein bisschen, dass man nicht dabei war, das stimmt. Man hätte ja einmal ins Estrell gehen können.
Man will doch auch mal. Ne? Vor allem, musst dir ja vorstellen, wenn dort ein Mann sagt, er ist eine Frau, dann darf der ja auch die Karte ziehen. Ja, also.
Das stimmt.
Ja, also.
Es darf auch immer nur, irgendwie auf Platz 1 ist immer eine Frau. Also es werden immer Mann, Frau. Übrigens, ja, wo sind da die Nonbinären?
350.000 Euro hat das gekostet im Hotel Estrell.
Na, wann hat es bei den Grünen?
3.000 hätten kommen sollen und es kamen nur 950.
Ja, die waren noch nicht mal beschlussfähig, die hätten 1.500 gebraucht. Ja,
und dann durften von diesen 950, glaube ich, nur 140 oder so dann wählen. Das heißt, die Stimmung muss ja grausam gewesen sein. Also unfassbar gefrustet, wenn du auf den Parteitag gehst, willst du ja mitstimmen können. Und dann darf die mit Abstand größte Masse der anwesenden Menschen nicht mehr mitstimmen. Also,
naja, es ist leider nicht überliefert, ob wenigstens das Buffet geschmeckt hat.
Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich der Besoldung von Beamten. Wir hatten das ja eingangs schon erwähnt. Ich bin da eigentlich einfach über diese Überschrift gestolpert. Besoldung muss so hoch sein, dass Beamter Familie ernähren kann, ohne dass Partner arbeitet. Dachte ich, Mensch, das klingt ja...
Das klingt gut, ne?
Ja, und das klingt ja rückständig. Kann sowas heute überhaupt irgendwo in der Presse überhaupt noch zu lesen sein? Und tatsächlich, das ist aber die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts in Deutschland. Die Besoldung soll steigen. die sei nämlich bislang verfassungswidrig gewesen. Und zwar seit 2008 bis 2020 seien die, insbesondere zum Beispiel Polizeibeamte und Feuerwehrleute, also 95% der Besoldungsregelungen seien nicht mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen. Denn der öffentliche Dienst müsse für hochqualifizierte und, ich zitiere, überdurchschnittlich leistungsfähige Kräfte ein erstrebenswertes Ziel bleiben. Die freiheitliche, demokratische Grundordnung und der gesellschaftliche Zusammenhalt müssten gegen Angriffe gestärkt werden, die Handlungsfähigkeit des Staates bestehen bleiben. Eine multiple Bedrohungslage der Sicherheit Deutschlands verlange sowohl verstärkten Schutz gegen Angriffe von außen als auch eine Stärkung der inneren Sicherheit. Ja, so, jetzt ist das halt alles sehr viel Geld und da stellt sich das Innenministerium so ein bisschen quer. Das wollen wir nicht unbedingt. Und man plant also eine Abkehr von dem tradierten Alleinverdienermodell. Dobrindt sagt so ungefähr, die Alleinverdienerfamilie mit zwei Kindern, das bilde die tatsächlichen Familienverhältnisse nicht mehr in hinreichendem Maße ab. So heißt es im Referentenentwurf. Ja, man könne also eigentlich davon ausgehen, dass eine Familie aus Doppelverdienern verstehe. So, man rechnet dann einfach 20.000 Euro drauf, den ja, ein zweiter Mensch statistisch dazu verdiene und dann sei man da sicher. Aber da gibt es halt Zweifel. Hier wird zum Beispiel der Richter oder Juraprofessor Franz Josef Lindner zitiert, der sagt, das Prinzip der amtsangemessenen Besoldung verpflichtet den Dienstherrn dazu, Beamte und Richter sowie ihre Familie lebenslang angemessenen Unterhalt zu gewähren. Die Besoldung muss so hoch sein, da kommt der Satz, dass ein Beamter die Familie ernähren kann, ohne dass der Pater arbeiten muss. Und ja, das sei ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und er sieht das sehr, sehr kritisch, ob die das durchbekommen. Aber klar ist natürlich, das Geld wird knapper und der gesellschaftliche oder der Zeitgeist weht natürlich dem entgegen. Und ich hatte erst gedacht, ja Mensch, ist ja eigentlich unglaublich, dass das also nicht Common Sense ist, dass die immer schon die Familie allein ernähren hätten können sollen und dass jetzt eben ja unterm Regenbogen und in Zeiten der gut integrierten Frauen das natürlich aus der Zeit gefallen sei, Schluss jetzt damit. Aber tatsächlich ist dieses Alleinverdienermodell nur ein Moment sozusagen aus der Hochphase unserer zivilisatorischen Entwicklung, denn die Familie war in der Regel immer eine Wirtschaftseinheit und keine Einverdienerstruktur. Frauen haben immer schon mitgemacht, ja, auf dem Feld, im Handwerk oder auch die Kinder, die waren früh mit eingebunden. Und erst dann im Zuge der Industrialisierung und die absolute Hochphase des Einverdienermodells waren dann ja die Nachkriegszeit, 50er bis 70er Jahre. Und diese Zeit bricht auf. Ja? Es reicht nicht mehr und wir verlieren das, was eigentlich mal was ganz selten historisch der Fall war, dass also ein Alleinverdiener die Familie ernähren konnte, das verlieren wir jetzt und das zieht sich also bis rein in die Besoldung des Staates, seiner Beamten, seiner Angestellten und ist wahrscheinlich auch nur ein Schritt auf diesem Weg, dass die Zeiten härter werden, um es mal ganz einfach zu formulieren.
Ja, die Zeiten werden aber auch nicht nur für die Beamten härter, die Zeiten werden auch für Journalisten härter. Auch da konkurriert man ja.
Für Journalisten?
Der Journalistinnen. Du bist so feinfühlig. Du hast es sofort gehört. Natürlich. Für Männer wird da nichts härter. Ne? Das ist nur für Frauen. Weil sie eben konkurrieren müssen mit den Männern und weil sie es einfach nicht gewöhnt sind, mit Frauen zu konkurrieren. So zumindest die Aktivistin Soraya Cemali. Ich hoffe, dass ich das diesmal richtig ausspreche und alle Buchstaben in der richtigen Reihenfolge genommen habe. Die sagt das und hat eben festgestellt, dass die Angriffe auf Journalistinnen im Netz und auch in Wirklichkeit verbaler und körperlicher Art zunehmen. Das behauptet sie einfach mal so und wird dafür lang und breit im Standard interviewt und darf da ihr Zeug zum Besten geben. Ich habe dann sehr, sehr lange, sehr aufmerksam zugelesen, also das ganze gelesen, nicht zugehört, weißt du,
zugelesen ist auch schön.
Naja, egal. Ja. Also ich habe es mir durchgelesen.
Inkludierende Sprache ist das. Ich habe gut zugelesen.
Ich habe zugelesen, weil ich gespannt war auf die ganzen Beispiele, die die Journalistinnen so erleben, was Dunja widerfährt, was Anne Will widerfährt und Mioska und wie sie nicht alle heißen, die ganzen Journalistinnen. Und es gibt ein einziges Beispiel im ganzen Artikel. Es gibt eins. Mehr scheint also nicht passiert zu sein. Und zwar die Aussage von Donald Trump.
Natürlich, natürlich. Auf ihn ist Verlass, ja.
Auf ihn ist tatsächlich, ich habe dann auch gedacht, ja klar, also wenn du nichts findest, wenn du gar nicht weißt, guckst du mal bei Donald Trump, da findest du sicherlich einen. So und zack, das gilt jetzt für alle Journalisten, zack, es gilt für alle Männer. Alle sind so, alle sagen quite picky. Hat er vor einiger Zeit eben einer Journalistin entgegengedonnert, die ihm zu viele Nachfragen gestellt hat. Und ja, es gehört sich nicht, finde ich auch, ich finde es unmöglich. Es hat man, also einen gewissen Umgang darf man einfach miteinander pflegen, egal ob man sich blöd findet, ob man es unangenehm findet, was die sagt oder sowas. Aber es ist Donald Trump, was also wirklich mit absoluter Treffsicherheit liegt er gerne mal genau nie richtig in dem, wie man sich Frauen gegenüber oder Menschen gegenüber im Allgemeinen verhält. Da ist wirklich Verlass drauf, ja.
Also vielleicht wäre es nicht ganz quiet picky, wie würde man das übersetzen?
Halt die Klappe, Schweinchen.
Sehr, sehr leise, Ruhe Schweinchen, jetzt. Ja. Maulschweinchen, ja.
Sowas, ja.
Okay.
Also es gibt auch Schlimmeres auf jeden Fall. Ich verstehe das picky nie ganz. Aber ich weiß auch nicht, wie sie aussieht. Vielleicht ist sie rosa.
Na, stell dir mal vor, Friedrich Merz würde in der Pressekonferenz
zu Karim Joska.
Sei leise, Schweinchen.
Ja.
Die Republik würde brennen.
Das ist wunderbar. Also jedenfalls ist es unredlich, unterm Strich,
ja, klar,
sich so zu äußern. Aber ich finde es noch unredlicher, ein riesengroßes Bohai zu machen und einen riesenlangen Artikel darüber zu schreiben, wie stark doch die Gewalt gegen Journalistinnen geworden ist und die Übergriffe und die Angriffe. Und dann kommt das als einziger Beleg dafür, dass das zunimmt. Das ist echt so schwach. Ja. Also es ist so dumm. Und es geht dann noch weiter. Also dann hat sie, versuchen sie sich noch ein bisschen dem Ganzen zu nähern, wie so die Stimmung in so Journalistenputzen ist. Und sie hat wohl mal irgendeine Redaktion da betreut. Und auch das Beispiel ist so dämlich. Da hat sie da die beraten und die Journalistinnen waren fast alles Frauen und fast alle jung und die Redakteure waren fast alles Männer und fast alle alt. Und dann hatten die Männer dann die Idee, ja, lass doch mal ein bisschen mehr Leserbindung machen. Wie wäre es denn, wenn alle Journalisten mal ein Foto von sich veröffentlichen? Dann ist das irgendwie nahbarer für die Leser und dann gibt es dann so einen netten Austausch. Und dann hätten sich halt ein Großteil der Journalistinnen unwohl gefühlt. Und dann hat die kluge Beraterin nämlich eine Umfrage gemacht und herausgefunden, dass 29% der Frauen schon mal irgendwelche Gewalterfahrungen gemacht haben. Und dann hat sie halt das den Männern gesagt und dann hätten sie gesagt, haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und dann haben sie das nicht gemacht mit den Fotos.
Der ist super seltsam. Ist
geht
super
nur
komisch.
Mir der Link oder verstehe es nur ich nicht richtig, was da jetzt das Problem war? Also, weißt du, wenn ich jetzt Berater bin, ich finde ja erstmal die Idee eigentlich ganz pfiffig, weil hast du ein Gesicht, dich ja dann auch als Leser irgendwie, ach Mensch, ein netter Mensch oder finde ich sympathisch, schön. Man bringt ja auch meistens ein Foto von sich, wo man ein bisschen gut aussieht drauf. Und dann hast du vielleicht mehr Lust, da in den Austausch zu treten. Ne? Und die es nie machen wollen, machen es halt nie. Aber nee, dann wurde das alles abgesagt. Und schuld sind die Männer, die zu blöde sind, sich hineinzuversetzen in Frauen und irgendwie nachzufühlen, dass sie ständig alle vergewaltigt werden. Weil das war ihr Beispiel, genau, das setzt dem Ganzen eigentlich noch die Krone auf. Sie wird, das ist ihr Beispiel dafür, dass die Übergriffe und Angriffe nicht von Fremden verübt werden, sondern dass es immer das Nahfeld ist. Und dann kommt sie mit der krassen Analogie, dass sie sagt, ja, die Vergewaltigungen passieren ja vor allen Dingen in der Ehe und in der Beziehung, ne, werden verübt von Leuten, die du kennst. Und genauso ist das mit den Journalisten. Die kennen die nämlich von denen, die angegriffen werden. Und dann kommt das Beispiel mit dem Foto. Und du denkst so, okay, krass. Also Journalistinnen haben echt was auszustehen.
Also ich war ja auf der Demo Fernandez Ulmen. Ich hatte ja hier auch berichtet. Es ging ja los mit, jetzt bitte alle Männer jetzt mal Fresse halten.
Quite picky.
Quite picky.
Und da ist es nicht quite picky, sondern quite man.
Quite man, ja.
Es kommt immer auch drauf an, wer es sagt.
Ja, das war Mann und Frau im Kontrafunk.
Alle Folgen finden Sie auf kontrafunk.radio in der App und natürlich auch auf YouTube.
Dort freuen wir uns über Kommentare, Likes und Weiterleitungen.
Ich bin Kerstin Kramer.
Und ich bin Julian Adrat. Bleiben Sie dran. Bis nächste Woche. Musik.